an See- und Westend.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8 Uhr mit Jonas Ziegler. Der designierte Bundeskanzler Merz ist bei wichtigen Projekten der neuen Koalition skeptisch. So sei es nicht sicher, ob die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen gesenkt werde, sagte der CDU-Chef der Bild am Sonntag. Die Maßnahme stehe zwar im Koalitionsvertrag, es gebe aber einen Dissens mit der SPD. Deren Forderung nach einem Mindestlohn von 15 Euro sei so auch nicht fest verabredet, sagte Merz. Die Krankenkasse DAK Gesundheit warnt nach der Vorstellung des Koalitionsvertrags von Union und SPD vor steigenden Beiträgen. Wenn bei der Finanzierung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung nicht nachgelegt werde, sei ein Beitragstsunami vorprogrammiert, sagte der DAK-Vorstandschef und ehemalige Gesundheitspolitiker Storm der Augsburger Allgemeinen. Er sprach von einer Zumutung für die Versicherten. US-Präsident Trump macht eine weitere Kehrtwende in der Zollpolitik. Computer und Handys werden jetzt von den stark erhöhten Abgaben ausgenommen. Das steht in einem Dokument der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde. Das Weiße Haus hat die Änderungen nicht offiziell verkündet. Katharina Jetter.
Viele Geräte von US-Tech-Konzernen wie Apple werden in China hergestellt. Diese Unternehmen werden mit der neuen Ausnahmeregelung jetzt entlastet, genauso wie die Verbraucher. Denn die hätten durch die hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte.
Myanmar ist wieder von einem starken Erdbeben getroffen worden. Nach Angaben des Europäischen Forschungszentrums EMSC hatte es eine Stärke von 5,6. Über Folgen ist noch nichts bekannt. Erst vor 2 Wochen hatte ein Beben der Stärke 7,7 Myanmar und seine Nachbarn erschüttert. Die Militärjunta spricht von 3.600 Toten. In Berlin-Charlottenburg ist es gestern Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz hat ein Mann auf einen anderen eingestochen. Das Opfer starb noch vor Ort. Wie die Polizei dem RBB mitteilte, flüchtete der Täter in die Schlossstraße. Dort habe er Polizisten mit dem Messer bedroht, die daraufhin auf ihn schossen. Der Mann musste notoperiert werden. In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin in Leverkusen unentschieden gespielt, 0:0. Die weiteren Ergebnisse: München-Dortmund 2:2, Hoffenheim-Mainz 2:0, Mönchengladbach-Freiburg 1:2, Bochum-Augsburg 1:2 und Kiel-St. Pauli 1:2. Das Wetter. Heute nach freundlichem Beginn wolkiger und im Verlauf einzelne Schauer und Gewitter, maximal 21 bis 24 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 6 und in Potsdam 7 Grad. Morgen am Montag mehr Wolken als Sonne und am Nachmittag vereinzelt Regen bei 21 bis 22 Grad. Die Zeit 8.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Matthias Wetzel. Guten Morgen. Das ist jetzt keine Werbung, aber auf iPhone-Verpackungen und vielen Geräten selbst steht Designed by Apple in California, Assembled in China, also entworfen von Apple in Kalifornien, zusammengesetzt in China. Ein rein amerikanisches Produkt ist das iPhone also eher nicht. Es wird meistens in China produziert und dann in die USA eingeführt, würde also eigentlich auch mit den heftigen Zöllen belegt, die US-Präsident Trump für Importe aus China erlassen hat. Nun hat Trump aber seine Meinung und die Zölle ein bisschen angepasst, das aber nicht mal selbst mitgeteilt. USA-Korrespondentin Giselle Uecker hat die Details.
Neben Smartphones und Computern sollen beispielsweise auch Halbleiter von den massiven Zollerhöhungen verschont bleiben. Das geht aus einem veröffentlichten Dokument der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde hervor. Damit macht die US-Regierung einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik und entlastet so vor allem Verbraucher, denn die hätten durch die extrem hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte, denn etwa 80% der iPhones für den US-Markt werden in China hergestellt, also dem Land, dessen Warenimporte Präsident Trump inzwischen mit 145-prozentigen Strafzöllen belegt hat. Auch für die in China produzierenden US-Tech-Unternehmen selbst sind die Zollausnahmen eine gute Nachricht. Ihre Aktienkurse waren in den vergangenen Tagen an der Wall Street förmlich in den Keller gerauscht. Unternehmen wie Apple oder Nvidia haben dabei Milliarden an Wert verloren.
Giselle Uecker war das aus den USA. Unter anderem wegen der US-Einfuhrzölle, aber auch wegen hoher Energiekosten und der Konkurrenz aus Asien stehen Stahlunternehmen in Europa derzeit unter großem Druck. In Großbritannien hat das gerade zu einer akuten Krise geführt. Gestern hat sich das Parlament in einer Sondersitzung damit befasst. Unser Korrespondent Christoph Prössl aus London über die Ergebnisse.
Eine Abstimmung in Unter- und Oberhaus am Wochenende, mitten in den Osterferien, das gab es schon sehr lange nicht mehr. Die Regierung hatte die Abgeordneten aus der Parlamentspause geholt, um ein Gesetz zum Schutz der Stahlproduktion im Vereinigten Königreich auf den Weg zu bringen. Es geht um ein Stahlwerk im Norden Englands in Scunthorpe. Dort betreibt British Steel die letzten beiden Hochöfen, die aus Erz Stahl produzieren und nicht aus recyceltem Material. Der chinesische Eigentümer macht jedoch seit geraumer Zeit Verluste. Die Zeitungen berichteten 800.000 Euro am Tag. Und deswegen hatte die Unternehmensleitung entschieden, keine weiteren Rohstoffe mehr anliefern zu lassen. Die Hochöfen hätten also bald ausgehen können. Sie dann wieder anzufachen, ist teuer und technisch anspruchsvoll. Deswegen greift die Regierung ein, damit dieses Stahlwerk erhalten bleibt. Wirtschaftsminister Jonathan Reynolds gestern im Unterhaus.
The legislation ahead of us today.
Die Gesetzgebung, die vor uns liegt, ist angemessen und notwendig. So können wir die Kontrolle über die Hochöfen erlangen. So können wir die Stahlproduktion retten und die Arbeitsplätze erhalten. Dieses Gesetz überträgt die Eigentümerschaft jedoch nicht an den Staat. Damit müssen wir uns später beschäftigen. Im Kern haben die Abgeordneten zugestimmt, dass die Regierung nun Rohstoffe anliefern lassen darf und anordnen kann, dass die Hochöfen weiter befeuert werden. Das soll Zeit geben, um zu entscheiden, wie es nun weitergeht. Es gibt weitere Optionen, eine Einigung mit dem chinesischen Mutterkonzern, den Standort zu modernisieren. Ein Angebot der Labour-Regierung, etwa 600 Millionen Euro dazu zu geben, lehnte das chinesische Unternehmen offenbar bislang ab. Deswegen steht auch im Raum, dass der Staat British Steel übernimmt. Premier Keir Starmer hob die Bedeutung des Werks hervor.
The future of British Steel hangs in the balance. Jobs, investment, growth. Our economic and national security are all on the line.
Die Zukunft von British Steel hänge am seidenen Faden. Es gehe um Jobs, Investitionen, Wachstum, letztendlich um die Sicherheit. Was Starmer da anspricht, ist, dass in unsicheren Zeiten, in denen sich ein Handelskrieg entwickelt, Großbritannien gut beraten wäre, unabhängig vom Weltmarkt zu sein. Gerade auch, weil das Vereinigte Königreich aufrüstet, dafür natürlich auch Stahl nötig ist. Und Labour hat auch immer wieder argumentiert, es geht um Wachstum, die Regierung will bauen, dafür braucht man Stahl.
Unser Korrespondent Christoph Prössl aus London war das. Große Aufregung, Blaulicht und ein gesperrter U-Bahnhof. In der Station Sophie-Charlotte-Platz in Berlin-Charlottenburg ist gestern Nachmittag ein Mann durch Messerstiche getötet worden. Der Täter entkam zunächst, wurde kurze Zeit später aber in der Schlossstraße gefasst. RBB24-Reporter Georg-Stefan Russew mit den bisher bekannten Einzelheiten.
Die Spuren in einem U-Bahnhof im Berliner Westen sind noch nicht ganz verschwunden. Zur besten Kaffeezeit gegen 16 Uhr am Samstag geraten im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz zwei Männer aneinander. Dramatische Szenen spielen sich ab.
Einer von den beiden hat ein Messer eingesetzt, den anderen damit tödlich verletzt. Der Mann ist noch im U-Bahnhof verstorben. Der Angreifer ist dann mit dem Messer nach draußen gelaufen, in die Schlossstraße rein.
Berichtet Polizeisprecher Martin Strahlau. Noch mit der Stichwaffe in der Hand können sich Streifenpolizisten des Abschnitts 24 dem Täter auf Höhe Knobelsdorfstraße in den Weg stellen.
Der Mann mit dem Messer ist aus dem U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz rausgelaufen, hoch ans Tageslicht, in die Schlossstraße rein, Richtung Schloss gelaufen und dann den Polizeikräften quasi in die Arme gelaufen. Ist auf sie zugelaufen, die sich auch nicht aufhalten und die Kollegen mussten dann von der Schusswaffe Gebrauch machen.
So Strahlau weiter. Anwohner wollen mehrere Schüsse gehört haben. Die Identität des mutmaßlichen Täters und auch sein Zustand waren am Samstagabend noch unklar. Vor Ort betreuten Einsatzkräfte Zeugen des Vorfalls psychologisch. Zum Tatzeitpunkt waren viele Menschen auf dem Bahnsteig und in der Schlossstraße unterwegs. Auch die beteiligten Polizisten, die ihre Schusswaffe einsetzen mussten, wurden nach dem Einsatz betreut. Der U-Bahn-Verkehr auf der Linie U12 war über Stunden in beiden Fahrtrichtungen unterbrochen. Worum es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, ist noch unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, erklärt Strahlau.
Solch ein Gewaltverbrechen, wie es sich heute ereignet hat, ist Gott sei Dank immer noch die Ausnahme, dass ein Messer in der Art und Weise eingesetzt wird, dass Menschen dann am Ende auch tödlich verletzt werden. Wir sind hier mit starken Kräften vor Ort, um die Sache schnell aufzuklären, um Licht ins Dunkel zu bringen.
Anwohner des Sophie-Charlotte-Platzes und der Schlossstraße sind aber dennoch verunsichert.
Also sowas erwartet man nicht in Charlottenburg. Also vor allem nicht hier in dem Kiez. Also ich bin hier groß geworden.
Ich dachte immer, hier ist alles ein bisschen friedlich. Bin auch nachts immer alleine unterwegs gewesen, hatte auch nie Angst. Aber jetzt, das macht mir schon ein bisschen Sorge.
In Berlin passiert das meiner Meinung nach viel zu oft. Da muss die Polizei härter durchgreifen und jetzt wurde auch härter durchgegriffen. Ich hoffe natürlich, dass der Täter überlebt. Meiner Meinung nach ist das zu viel jetzt langsam in Berlin.
Sagt ein Passant am Sophie-Charlotte-Platz in Berlin. Der Beitrag war von Georg Stefan Russeff.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Im Nachkriegsdeutschland war Günter Grass einer der bekanntesten Schriftsteller. Er beteiligte sich auch immer wieder meinungsstark an öffentlichen Debatten, geriet gegen Ende seines Lebens aber als moralische Instanz nochmal ziemlich unter Kritik. Heute vor 10 Jahren ist Grass mit 87 in Lübeck gestorben. NDR-Kulturredakteur Alexander Soloch erinnert an ihn und sein Schaffen.
Worüber ich schreibe, über das Essen, über Gäste, über Hülsenfrüchte und wie verschieden die Erbsen, über das Fett und den Kot und das Salz und den Mangel, über den Überfluss.
Mit allen Sinnen hat Günter Grass sein langes Leben aufgesogen und genossen, die Merkwürdigkeiten und Frivolitäten des Lebens überhaupt und daraus ein gewaltiges Werk geschaffen, ein Jahrhundertwerk ohne Zweifel. Sein erster Roman, Die Blechtrommel, 1959 erschienen, öffnete Grass das Tor zum Ruhm. Gerade als die junge Bundesrepublik sich anschickte, es sich im frischen Wohlstand behaglich einzurichten, rüttelte der 32-jährige geborene Danziger an ihrer Geschichtsvergessenheit. Und auf einmal traute sich wieder jemand, tief ins Füllhorn der deutschen Sprache zu greifen.
Eine halbe Generation älteren Autoren, also Günter Eich und Heinrich Böll, gehörten zu der Gruppe, die nach dem Krieg eine beschädigte deutsche Sprache vorgefunden haben, durch die Zeit des Nationalsozialismus. Und das führte zu der sogenannten Kahlschlagliteratur, also eine sehr karge, sehr eingeengte Sprache. Und bei mir war es sehr deutlich, dass man die Sprache, nur weil sie missbraucht worden ist, nicht dafür bestrafen darf. Dass es mein Bedürfnis war, dass ich dann auch alle Register ziehen kann.
Diese barocke, prachtvolle, reiche, bisweilen vielleicht überreiche Sprache gibt allen seinen knapp 20 Prosawerken das Gepräge. Von Katz und Maus bis ein weites Feld, von der Butt bis im Krebsgang. Einer, der so über das Wort verfügte, wurde schnell für die Politik interessant. Und die Politik reizte auch ihn. Als Weggefährte Willy Brandts zog Grass wahlkämpfend durch die Republik und ließ sich von konservativen Störern erst so richtig in Stimmung bringen, wie hier 1965 in Kloppenburg.
Artikulieren Sie doch Ihre Zwischenrufe, wenn Sie es können!
Seit Anfang der 70er Jahre lebte Günter Grass in Schleswig-Holstein. Hier überraschte ihn im Oktober 1999 die Nachricht, er sei der neue Literatur-Nobelpreisträger.
Nein, Schock war es nicht. Es war Freude, auch ein gewisser Stolz und eine Genugtuung.
7 Jahre später fiel ein großer Schatten auf ihn, als er in seinem Erinnerungsbuch beim Häuten der Zwiebel bekannte, er sei als Heranwachsender Mitglied der Waffen-SS gewesen. Eine entsetzte Öffentlichkeit fragte sich, wie hatte gerade der, der immer wieder als moralisch unanfechtbarer Mahner aufgetreten war, diese Geschichte von der eigenen Verführbarkeit so lange verschweigen können.
Wer richten will, mag richten. Nur was ich jetzt zurzeit erlebe, das führt zu einem Aburteilen, ja auch zu einer, als sollte ich zu einer Unperson machen und all das im Nachhinein in Frage stellen, was mein späteres Leben ausgemacht hat.
Vielleicht hat Günter Grass die Rolle des grollenden Belehrers der Nation allzu sehr ausgereizt. Aber wie immer man im Einzelnen seine Wortmeldungen beurteilt, er bleibt in Erinnerung als Magier der Sprache, der unter seinem gewaltigen Schnurrbart ein verschmitztes, bezauberndes Lächeln versteckte.
Alexander Soloch war das zum 10. Todestag von Günter Grass.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und da begrüßt Sie Astrid Kretschmer im Studio mit Fußball, Bundesliga, 29. Spieltag. Der FC Bayern München und Borussia Dortmund lieferten sich gestern Abend einen wilden deutschen Klassiker. Das 2:2 gegen den Erzrivalen Dortmund war für die Münchner aber wohl zu wenig. Edgar Endres.
Die Bayern verpassen die Vorentscheidung im Meisterrennen. Doch nach umkämpften 95 Minuten muss die Elf mit Verteidiger Josip Stanisic mit dem 2:2 zufrieden sein.
Wir haben natürlich auch Moral bewiesen, kommen dann zurück nach dem 2:1 und dann kassieren wir wieder das 2:2. Also Wir sind natürlich sehr frustriert, dass wir das nicht gewinnen konnten, das Spiel. Aber wir müssen das Positive mitnehmen. Es ist ein Punkt, bleibt immer noch bei 6. Und jetzt haben wir noch ein paar Spiele, die wir gewinnen müssen. Und dann sind wir Meister.
Zur Pause steht es noch 0:0. Überlegene Münchner lassen viel liegen. Und dann trifft der BVB aus dem Nichts durch Maximilian Bayers Kopfball in der 48. Minute. Dortmund verteidigt weiter tief und konsequent, kann die Reaktion der Münchner aber nicht parieren, weil auch Thomas Müller immer wieder seine Beine in die Offensivaktionen reinbekommt.
Wir hatten ein gutes Energielevel, wir waren eigentlich relativ aktiv auch und dementsprechend war es dann in der zweiten Halbzeit ein tolles Fußballspiel für die Zuschauer. Dann ging es schon ein bisschen hin und her, die Zuschauer kamen auch dann.
Die Djoga, Rafael Guerreiro und Serge Gnabry stechen. Bayern führt, doch Innenverteidiger Waldemar Anton gleicht noch einmal mit seinem Tor für die Borussia aus.
War sehr schön. Am Ende hätte ich trotzdem gern gewonnen. Bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Ja, den einen Punkt nehmen wir jetzt mit. Wer weiß, für was der gut ist am Ende. War nicht einfach heute. Am Ende ist es gerecht für beide.
Der Klassikerabend war in der zweiten Halbzeit sehr, sehr unterhaltsam.
Am Nachmittag ging die erstaunliche Erfolgsserie des ersten FC Union dagegen weiter. Union trotzte in Leverkusen dem Meister ein 0:0 ab und das Team von Trainer Baumgart war damit natürlich vollauf zufrieden.
Das war heute wirklich harte Arbeit und da muss man auch sagen, haben wir, ich glaube, bei einer der stärksten Offensivmannschaften sehr, sehr wenig zugelassen, hatten selbst 3 sehr gute Möglichkeiten. Aber am Ende muss man sagen, die Jungs haben es überragend verteidigt, haben sich auch allem gegen gestimmt, was da war und nehmen wir gerne mit.
Union ist jetzt seit 5 Partien ungeschlagen, hat bemerkenswerte 11 von 15 möglichen Punkten geholt.
Nicht nur die Serie, sondern auch gegen wen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also wir hatten vorher Mannschaften, da hat man es erwartet, da haben wir gar nichts geholt und jetzt haben wir Mannschaften gehabt, wo, ich sag mal, da musst du schon ein bisschen dran glauben an die Geschichte.
In der Tat, verblüffend. Unentschieden beim Meister, Remis gegen die Bayern, Auswärtssiege in Frankfurt und Freiburg und der Erfolg gegen Wolfsburg. In Leverkusen hätte Union sogar gewinnen können, wäre aber des Guten dann doch zu viel gewesen.
Kirche im Dorf lassen. Also wir hatten diese 2-3 Momente hatten wir und trotzdem wissen wir schon, wie das heute zustande gekommen ist, was wir machen mussten dafür.
Leverkusen hatte genauso Chancen, Tor zu erzielen. Von dem her sind wir sicher nicht so, dass wir jetzt sagen, wir hätten müssen gewinnen, sondern ich sehe es anders. Wir haben uns den Punkt erkämpft gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft.
Captain Christopher Trimmel und seine Besatzung haben wieder alles abgerufen, was diese Mannschaft so stark, was die DNA von Union ausmacht. Leidenschaft, Einsatzbereitschaft, Zweikampfstärke, Wille.
Ich glaube, wir haben speziell defensiv natürlich sehr gut verteidigt, waren aggressiv, zweikampfstark. Klar haben wir mit dem Ball die ein oder andere Situation, die wir besser ausspielen müssen, mutiger sein müssen, aber das gehört zum Abstiegskampf dazu, dass man auch mit langen Bällen agiert.
Vor gerade mal 6 Wochen nach der Heimpleite gegen Kiel drohte Union ernsthaft in Abstiegsgefahr zu geraten, nahmen die Zweifel am erst in der Winterpause verpflichteten Trainer Baumgart zu.
Wir haben uns eingeschworen vor dieser Serie schon, dass im Abstiegskampf um gewisse Dinge geht, die man vielleicht am Anfang der Saison nicht zur Hand hat. Defensive Stabilität in die Mannschaft gebracht. Das war, glaube ich, auch wichtig in der Phase. Freut mich natürlich sehr, dass das jetzt über so viele Spiele schon hält.
Satte 12 Punkte beträgt der aktuelle Vorsprung von Union auf den Abstiegsrelegationsplatz, 14 sogar auf einen direkten Abstiegsrang. Der Klassenerhalt ist kein Thema mehr.
Soweit Lars Becker. In der zweiten Liga hat Hertha BSC den 4. Sieg nacheinander verpasst. 1:1 im Olympiastadion gegen Darmstadt.
Die einzige Konstante dieser Hertha-Saison ist die Inkonstanz. Trotz 3 Siegen in Folge traten die Berliner gegen Darmstadt lange zurückhaltend, behäbig und ungefährlich auf. Erst mit dem Rückstand zeigte das Team von Trainer Stefan Leitl das Gesicht der letzten Wochen.
Es brauchte natürlich diesen Rückstand, wo ich natürlich eher unglücklich drüber bin. Trotzdem Reaktion der Mannschaft, Energielevel deutlich nach oben gepackt, die Jungs war gut.
Doch genau diese Energie fehlte der passiven Hertha im ersten Durchgang komplett, beobachtete auch Torwart Tjaak Ernst.
Ich fand, in der ersten Halbzeit hat ein bisschen was gefehlt. Da sind wir nicht so an unsere Leistungsgrenze gekommen, wie wir es aus den letzten Spielen, sag ich mal, gewohnt waren. Das haben wir in der Halbzeit auch angesprochen.
Und doch ging Darmstadt verdient durch einen Abstauber von Isaac Littberg in Führung. Ausgerechnet der zuletzt so starke Torwart Ernst konnte einen Distanzschuss nicht festhalten.
Mein erster Gedanke war schon, dass es auf meine Kappe geht, dass ich den Ball nicht optimal sehe. Ist ein bisschen verdeckt, aber nichtsdestotrotz ist der Schuss von relativ weit weg. Und da habe ich schon den Anspruch, den Ball besser zu klären auf jeden Fall oder wenn nicht sogar festzuhalten.
Doch der Rückstand war ein Weckruf für die Berliner. Plötzlich war Hertha bissiger und energischer. Das Eigentor von Darmstadts Verteidiger Alexander Vukotic rettete Hertha einen Punkt.
Diese Aussage teile ich nicht, also definitiv nicht.
Also das war schon von der Art und Weise, wie das Tor dann in der Entstehung ist, war das schon richtig gut gespielt. Und ich glaube, wenn Vuko nicht an den Ball kommt, ist dahinter Fabi Rese komplett frei und schiebt ihn dann rein. Hätte mir natürlich besser gefallen, weil dann hätte Fabi erneut getroffen.
So ging Berlins Unterschiedsspieler leer aus. Dafür traf Toni Leistner in der Nachspielzeit den Pfosten. Tjaak Ernst lobte anschließend Herthas Reaktion nach dem Rückstand.
Dann hat man gesehen, was wir für eine Qualität haben. Und ich glaube, das muss der Maßstab sein, dass wir jede Woche für Woche diese Intensität auf den Platz kriegen, weil dann sind wir echt gut.
Der Bericht von Jakob Rüger im Sport mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Was dem Schwarm nicht nützt, nützt auch der Biene nicht. Dieser Satz steht auf einem Schreibblock, der derzeit als Werbemittel auf eine der großen historischen Ausstellungen des Jahres vorausweist, auf Marc Aurel in Trier ab 15. Juni. Willkommen zur Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel. Trier, die Großstadt im Westen Deutschlands, hat nicht nur eine Reihe von bedeutenden Welterbestätten aus der Römerzeit, immerhin war sie zeitweilig politisches Zentrum des Reiches, Trier hat auch in den vergangenen Jahren immer wieder durch beeindruckende Ausstellungen von sich reden gemacht, beeindruckend sowohl für die Fachwelt als auch für das breite Publikum. 2007 ging es um Kaiser Konstantin, der im 4. Jahrhundert die christliche Religion erlaubte, 2016 um den Exzentriker Nero und 2022 um den Untergang des Römischen Reiches. Daran schließt sich in diesem Jahr die Vergegenwärtigung des Philosophenkaisers Marc Aurel an. Sowohl im Rheinischen Landesmuseum unter dem Titel Kaiser Feldherr Philosoph als auch im Stadtmuseum Simeonstift, wo durch die Jahrhunderte hinweg die Frage behandelt wird, was ist gute Herrschaft? Letzte Woche wurde das Projekt in Berlin vorgestellt. Ich sprach mit der Generaldirektorin Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Heike Otto, und der Leiterin für Ausstellungen beim Rheinischen Landesmuseum, Anne Kurzke. Die erste Frage an Heike Otto, warum sollten wir uns mit Marc Aurel unbedingt beschäftigen, der von 161 bis 180 nach Christus regierte?
Also ich glaube, Marc Aurel ist eigentlich der römische Kaiser, der sozusagen der Inbegriff eines guten Kaisers ist und eines guten Herrschers ist. Und das ist, glaube ich, schon in seiner Geschichte, in seiner Historie, seinem Leben entsprechend begründet. Ganz einfach, weil er auch schon sehr schnell von Zeitgenossen als der optimale Kaiser dargestellt wurde. Und er ist halt jemand gut berühmt geworden durch seine Selbstbetrachtungen. Ich meine, dass wir sie haben, ist was ganz Fantastisches. Vor allen Dingen, sie waren ja nie dafür gedacht, dass jemand Fremdes sie eigentlich lesen soll. Da sind halt sehr viele Ansätze drin, wo wir auch heute noch sagen würden, sich selber zurücknehmen, an die Gemeinschaft denken. Das sind eigentlich so genau noch die Ideale, die wir eigentlich heute auch noch von Politikern erwarten.
Bei anderen, vielleicht nicht ganz so gut regierenden Kaisern gibt es große Bauwerke. Man kann über Brände erzählen, man kann über viele andere Sachen erzählen. Was ist denn übrig geblieben von dieser Regierung?
Ja, das ist natürlich die Grundaufgabe natürlich der musealen Vorbereitung von so einer Ausstellung, ne? Aber Sie haben vollkommen recht, Marc Aurel war niemand, der sich jetzt durch große Bauten hervorgetan hat. Was interessant ist, ist, dass zu seiner Zeit und vielleicht auch generell im zweiten Jahrhundert gerade die Provinzen eigentlich geblüht haben. Also viele Städte dort auch ertüchtigt worden sind, unter anderem die Stadt Trier, wo wir die Ausstellung ja auch zeigen werden. Da ist viel an Infrastruktur und an Großbauten auch entstanden. Und wir versuchen natürlich genau diese Bauwerke in der Ausstellung auch zu Wort kommen lassen und möchten natürlich auch, dass die Gäste der Ausstellung auch das antike Trier besuchen.
Große Bauwerke kann man natürlich nicht in ein Museum holen. Was zeigen Sie in der Ausstellung im Museum?
Von bis, von der kleinen Münze bis zu einer Anmutung der Marc-Aurel-Säule in Rom, die ja seine Taten als Kaiser und vor allem als Feldherr herausstellt. Und die ist uns tatsächlich auch ganz besonders wichtig in der Ausstellung. Denn das Bild des Kaisers Marc Aurel, der sich für die Philosophie interessiert, die Philosophie liebt und eben dieses große philosophische Werk der Selbstbetrachtung geschrieben hat, der gleichzeitig aber in seiner Regierungszeit auch als ja sehr durchsetzungsstarker Feldherr auftritt und eben diese wirklich großen und langwierigen Kämpfe der Markomannenkriege bestritten hat, das gehört eben auch zu seiner Biografie.
Biografie.
Wir haben hier die Generaldirektorin der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Das Schöne ist ja, es gibt nicht nur ein Museum, es gibt einen Verbund. Es gibt einen Verbund mit Burgen, Schlössern, Altertümern, mit der Landesarchäologie, auch mit anderen Museen. Wo macht sich das bemerkbar in dem Konzept dieser Marc-Aurel-Ausstellung?
Vielleicht zum Ersten, also das Konstrukt, was wir in Rheinland-Pfalz haben, das ist wirklich großartig. Wenn wir eben die drei Landesmuseen, die zu der GDKE gehören, also Koblenz, Mainz, Trier, die ganzen staatlichen Burgen und Schlösser, Archäologie und Denkmalpflege. Und alle Direktionen haben sich sozusagen überlegt, wie können sie auch ihren Beitrag zu Marc Aurel leisten. Das heißt, in Mainz, und das läuft jetzt schon, ist traditionell immer eine ausstellungsbegleitende Veranstaltungsreihe, also Vorträge, die sich rund um Themen mit Marc Aurel beschäftigen. In Koblenz läuft eine Ausstellung der Archäologen, die auch genau das ist, die die Zeit sozusagen in den Blick nimmt. Jetzt bei Marc Aurel hat es nicht ganz so viel Anknüpfungspunkte bei Burgen, Schlösser, Altertümer gegeben, aber auch dort macht man sich Gedanken jetzt für die im Herbst zu eröffnenden Villa Ludwigshöhe, wo ja eben auch Ludwig der Erste, ein Herrscher, vor Ort war. Auch da wird es Veranstaltungen geben, die sich dort mit diesen beiden Persönlichkeiten, sage ich mal, oder was bleibt eigentlich vom Bild der guten Herrschaft übrig. Und worüber ich auch sehr glücklich und froh bin, ist, wir sind ja selber schon landesweit aufgestellt, aber es gibt eben auch noch andere Museen in der Region. Also die Römervilla Ahrweiler wird eine eigene kleine Ausstellung zu Marc Aurel machen. Jetzt nicht Marc Aurel zeitlich, aber immerhin die Römer im Blick, hat auch das Museum in Speyer in diesem Jahr mit einer Ausstellung zu Cäsar und Kleopatra, die in Kürze eröffnet wird. Also im Moment ist es wirklich wieder so ein Jahr Rheinland-Pfalz im Zeichen der Römer.
Und weil Sie das eben angesprochen haben mit der Villa Ludwigshöhe, also mit dem bayerischen König Ludwig I., wie sehr war Marc Aurel denn ein sozusagen Role Model für gutes Regieren späterer Jahrhunderte? Es hat ja viele Herrscher gegeben, die sich vielleicht den Anschein gegeben haben eines Philosophen auf dem Königsthron, aber dann doch anders gehandelt haben.
Ja, die Selbstbetrachtung führen ja nach der Zeit von Marc Aurel lange Zeit so ein Schattendasein. Wir wissen ganz wenig über die Überlieferung, aber sie werden dann im 16. Jahrhundert zum allerersten Mal aus dem Griechischen, sie wurden also auf Griechisch geschrieben, ins Lateinische übersetzt und dann wirklich schlagartig in unglaublich viele Sprachen. Also im 16. Jahrhundert kommt es eigentlich zu dieser Wiedergeburt dieses Philosophenkaisers, als dass er in der Antike vielleicht gar nicht so gesehen wurde. Ab dann, und das ist ja das große Zeitalter des Humanismus und später dann der Aufklärung, dann wird Marc Aurel wirklich ein Role Model für alle Herrscher, die sich natürlich als modern, als aufgeklärt auch darstellen möchten. Und da beginnt eigentlich wirklich der Siegeszug von Marc Aurel als Philosophenkaiser.
Vielleicht zum Schluss noch die Frage, wenn jetzt zur Eröffnung oder auch später ein aktiver Politiker, eine Politikerin, ein Verwaltungsmitarbeiter in diese Ausstellung geht, was sollte er nicht verpassen, um vielleicht anschließend besser regieren, besser verwalten zu können?
Ich wäre schon dankbar, wenn zum einen ja sehr, sehr, sehr viele in die Ausstellung kommen und sie sich auch anschauen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sozusagen die Ausstellung den Ansporn gibt, sich mal mit den Selbstbetrachtungen von Marc Aurel zu beschäftigen. Also eben dieses seinen Dienst in die Öffentlichkeit oder in das Allgemeinwohl zu stellen. Also wenn allein sich darüber mehr Gedanken gemacht würden und man sich überlegt, wie das sozusagen das eigene Selbst beeinflussen könnte, wäre ich da schon sehr, sehr glücklich.
Die Leiterin für Ausstellungen beim Rheinischen Landesmuseum Trier, Anne Kurzke, und eben nochmal Heike Otto, Generaldirektorin Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, zur Landesausstellung über den Philosophenkaiser Marc Aurel ab 15. Juni in Trier, im dortigen Landesmuseum und im Stadtmuseum Simeonstift. Und dieses grenzt direkt an eines der berühmtesten Bauwerke der Römerzeit in Deutschland, an die Porta Nigra, das alte Stadttor. Was dem Schwarm nicht nützt, nützt auch der Biene nicht. Ausdruck einer für einen Kaiser eher ungewöhnlichen Selbstbescheidung bei Marc Aurel. Danke fürs Zuhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland. Zwischen Birkenwerder und Kreuz Oranienburg ist die rechte Spur gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Prenzlauer Berg im Kreuzungsbereich Schönhauser Allee, Bornholmer und Wisbier Straße. Zahlreiche Einschränkungen. Mitte, die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten bis Mitte Mai gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Der designierte Bundeskanzler Merz ist bei einigen Punkten im Koalitionsvertrag noch skeptisch. 4 Tage nach der Vorstellung des Papiers sagte Merz der Bild am Sonntag, dass zum Beispiel Steuersenkungen für kleine und mittlere Einkommen nicht sicher seien. Kerstin Späth.
Der CDU-Chef sagt dazu jetzt, die Senkung wolle man, sofern es der öffentliche Haushalt hergebe. Ungewiss ist demnach auch, ob der Mindestlohn auf 15 Euro pro Stunde angehoben wird. Auch das verlangt die SPD. Merz stellt aber klar, das habe man so nicht verabredet. Es werde keinen gesetzlichen Automatismus geben. Zuständig für das Thema sei die Mindestlohnkommission.
Die Krankenkasse DAK Gesundheit warnt nach der Vorstellung des Koalitionsvertrags von Union und SPD vor steigenden Beiträgen. Wenn bei der Finanzierung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung nicht nachgelegt werde, sei ein Beitragstsunami vorprogrammiert, sagte der DAK-Vorstandschef und ehemalige Gesundheitspolitiker Storm der Augsburger Allgemeinen. Die USA machen eine neue Kehrtwende in der Zollpolitik. Die Regierung von Präsident Trump hat zahlreiche Ausnahmen von den gerade erst verhängten Importzöllen gemacht. Sie gelten vor allem für Elektronikartikel, die die USA aus China importieren. Unternehmen wie Apple hatten zuletzt gewarnt, dass Produkte wie Handys deutlich teurer werden könnten. Israel weitet seine Bodeneinsätze im Gazastreifen aus. Am Abend forderte ein Armeesprecher die Bewohner eines Viertels im Zentrum von Gaza dazu auf, ihre Häuser zu verlassen. Von dort seien Raketen auf Israel geschossen worden. Nach Angaben der Vereinten Nationen drängt die Armee die Palästinenser in ein immer kleineres Gebiet an der Mittelmeerküste. In Berlin-Charlottenburg ist es gestern Nachmittag zu einem tödlichen Streit gekommen. Die Tat ereignete sich auf dem U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Dorothea Echte, RBB 24.
Zunächst waren dort 2 Männer in Streit geraten. Einer von ihnen stach auf seinen Kontrahenten ein. Dieser starb noch vor Ort, sagte die Polizei dem RBB. Der Täter flüchtete in die Schlossstraße. Dort stellten ihn die Polizisten. Der bewaffnete Mann lief auf die Beamten zu, die daraufhin mehrere Schüsse abgaben und ihn festnahmen. Der Messerstecher wurde schwer verletzt und im Krankenhaus notoperiert.
8.32 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. In Höhe Oberkrämer befindet sich eine Ölspur auf der Fahrbahn. In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin in Leverkusen unentschieden gespielt, 0:0. Die weiteren Ergebnisse: Bayern München Dortmund 2:2, Hoffenheim Mainz 2:0, Mönchengladbach Freiburg 1:2, Bochum Augsburg 1:2 und Kiel St. Pauli 1:2. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute nach freundlichem Beginn wolkiger und im Verlauf einzelne Schauer und Gewitter. Maximal 21 bis 24 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 6 und in Potsdam 7 Grad. Morgen mehr Wolken als Sonne und am Nachmittag vereinzelt Regen bei 21 bis 22 Grad. Die Zeit 8.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Die russische Walze wird nicht anhalten, deswegen drängen die Amerikaner zum Frieden. Und die einzige Möglichkeit ist, den Frieden in der Ukraine zu schließen, denn sonst hört es nicht auf.
Damit alle, die hierher kommen, spüren können, dass der Hass nicht mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dass der Antisemitismus nicht mit dem Fall der Nazi-Partei verschwunden ist, dass es unter uns die ganze Zeit Höss gibt.
Hüssowja.
Witam, witam. Herzlich willkommen in Polen.
Und zwar heute ganz im Osten von Polen. Christine war auf Reisen an der Ostgrenze, über die wir hier ja schon oft gesprochen haben. Aber wir hatten selten die Chance, sie uns richtig anzuschauen.
Vor allem geht's um das Tarczewskut, den östlichen Schild. So nennt die polnische Regierung ihr Vorhaben, die polnische Ostgrenze tatsächlich militärisch abzusichern. Also so, dass für den Fall, dass Russland tatsächlich irgendwann angreifen sollte, Polen richtig ernsthaft vorbereitet ist.
Das ist schwer vorstellbar, wenn man das so aus Deutschland hört. Aber selbst uns hier in Warschau fehlt oft die Fantasie, um uns das so richtig vorzustellen. Dabei sehen wir ja, wie ernsthaft hier die Vorbereitungen laufen, dass Polen Landminen und Streumunition einsetzen will und dafür jetzt schon aus internationalen Abkommen aussteigt, dass die polnische Armee massiv aufrüstet und dass das alles schon lange nicht mehr nur Geschrei von ein paar wenigen Militarier-Nerds ist. Ich bin auch verreist, allerdings in die Nähe von Krakau, in ein Haus, das ihr vielleicht schon im Kino gesehen habt. Das Haus, in dem Rudolf Höss, der Kommandant von Auschwitz, mit seiner Familie gelebt hat. Der Film Zone of Interest hat das Gebäude schlagartig weltberühmt gemacht und ich war zu Besuch, weil dort gerade ein richtig spannendes Projekt entsteht. Während sich nämlich viele Menschen fragen, wieso überall der Rechtspopulismus am Zug ist, überlegen sie dort, ausgerechnet im Haus des Nazis Höss, wie man mal ins Handeln gegen Extremismus und Hass kommen kann.
Wir sind Christine Joachim und Martin Adam, eure ARD-Korris in Polen. Und ihr seid im Studio-Podcast aus dem ARD-Studio Warschau. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert uns doch gern. In Polen gibt's kostenlos in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen.
Na dann, fangen wir mal an mit den Reisegeschichten.
Kapitel 42. Die gefährliche Lücke.
Oh, ist alles ein bisschen aufregend wieder gerade.
Ja, ganz schön viel gerade hier zu tun und wir sind schon ein bisschen außer Atem, auch weil wir ja unter anderem diese Treppe hier wieder hoch in unser Kabuff steigen mussten.
Wir sind wieder unterm Dach im Studio Warschau und wenn ihr die Nachrichten gelesen habt so in den letzten Tagen, ist ja ein bisschen was los, ne? So Börsencrash, Panic Monday, Black Friday. Alles ein bisschen irre. Niemand weiß, was Donald Trump macht. Auch hier in Polen ist man sehr nervös, nicht nur wegen der Börse.
Nee, gerade kam die Meldung, als wir hier die Treppen hochgelaufen sind ins Studio, dass die US-Regierung ihre Truppen hier aus Polen von einem Stützpunkt, nämlich vom Stützpunkt Jasionka, abziehen will. Das ist der Stützpunkt bei Rzeszów. Rzeszów ist der Hub, den wir jetzt, von dem wir oft schon gesprochen haben, von dem aus die militärische Hilfe und die humanitäre Hilfe in die Ukraine geht. Das war erstmal jetzt große Aufregung, sind wir noch ein bisschen ins Detail gegangen und haben zumindest noch erfahren, dass dieser Abzug abgesprochen war, wohl schon länger bekannt und dass die Lücke, die dort entsteht, durch Truppen anderer Alliierter eingenommen wird und dass die amerikanischen Soldaten wohl auf jeden Fall im Land bleiben sollen. So heißt es jetzt erstmal.
Es sind jetzt Deutsche und Norweger, die dort quasi das übernehmen sollen, was die Amerikaner zurücklassen. Letzten Endes ist das der wichtigste Flughafen, quasi direkt an der polnisch-ukrainischen Grenze. Alles, was in die Ukraine geht, geht über diesen Flughafen. Gleichzeitig, wir hatten in der letzten Folge oder vorletzten Folge, ich bin nicht ganz sicher, darüber gesprochen, wie Polen jetzt mit US-Präsident Donald Trump umgeht und dass die große zentrale Angst der polnischen Regierung ja ist, dass eben US-Truppen hier abgezogen werden könnten. Und NBC hat heute berichtet, dass das Pentagon zumindest darüber nachdenkt, etwa 10.000 Soldaten aus Europa, also möglicherweise auch aus Polen, tatsächlich zurück nach Hause zu holen. Große Nervosität in Polen.
Du warst ja in Krakau oder in der Nähe von Krakau, in Auschwitz, und hast dort ein sehr besonderes Haus besucht.
Ja, Auschwitz, ihr erinnert euch, wir haben eine eigene Folge gemacht im Januar zum 80. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung. Diesmal bin ich kurz vor der Gedenkstätte Auschwitz abgebogen und war in dem Haus, was, wir hatten es eingangs gesagt, ihr vielleicht aus, oder die Nachstellung kennt ihr vielleicht aus dem Kino, aus dem Film Zone of Interest, das Haus des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss, was ursprünglich gebaut wurde 1937 eigentlich für einen polnischen Militär und dann von den Deutschen während der Besatzung enteignet wurde. Höss ist da mit seiner Familie eingezogen und in diesem Film geht es ja darum, wie die eigentlich so ein heiles Familienleben neben dieser Mordmaschine verbringen. Weil zwischen dem Haus und dem Lager Auschwitz ist tatsächlich nur die Lagermauer. Das war der Film. Das Haus gibt es aber tatsächlich. Und da hat in den 80 Jahren seit der Befreiung hat dort eine polnische Familie drin gewohnt. Und das ist schon, vielleicht weil ich jetzt danach gesucht habe, aber das ist ein ganz, ganz, ganz merkwürdiges Gefühl. Also natürlich haben da jetzt 80 Jahre lang andere Menschen gewohnt, aber ich hatte dir ein Foto davon geschickt. Da gibt's ein Bad und die Badtür oder die Klotür hat so ein Schließ wie ein Schlüssel, nur eben so wie in so einem Restaurant, wo dann frei und besetzt steht. Und das eben auf Deutsch. Und das ist halt total klar, dass das nicht die polnische Familie danach eingebaut hat, sondern dass das von denen stammt.
Du hast ja auch erzählt, dass da oben im Dach waren ja wohl auch die Kinderzimmer von der Familie. Und ja. Du hast mir auch ein Foto geschickt, wenn man da aus dem Fenster guckt, schaut man halt wirklich auf das Lager. Man stellt sich halt vor, wie die Kinder dann da morgens aufgestanden sind, erstmal einen Blick aus dem Fenster geworfen haben und dann sehen die da halt die ganze Zeit die Insassen vom KZ.
Das, was dort jetzt aber passieren soll, dreht sich überhaupt nicht um Rudolf Höss. Ich habe dort mit Jacek Poduski gesprochen, ein wahnsinnig beeindruckender Typ. Man muss sich denn so ein bisschen, bärig ist immer so ein fieses Wort, aber so ein großer, kräftiger Typ mit einem riesigen Rauschebart, der aber ganz so ansteckend begeistert ist von dieser Chance, jetzt dort was ganz Neues aufzubauen. Wir hören mal, was er sagt zu Rudolf Höss.
W tym domu nie ma kogo upamiętniać.
Es gibt in diesem Hause niemanden, dem man ein ehrendes Andenken bewahren sollte. Das Gedenken findet hinter der Mauer statt. Dort müssen wir laut über die Opfer des Nazismus sprechen. Hinter der Mauer ist Gedenken. Wir hier sind keine Historiker, keine Museumsmenschen. Wir beschäftigen uns mit Extremismus auf der globalen Ebene. Das Zentrum hier konzentriert sich auf die Gegenwart und die Zukunft. Hinter der Mauer ist die Geschichte. Auf dieser Seite der Mauer, sagt er, in diesem Haus geht's um die Zukunft. Es soll ein Forschungs- und Begegnungszentrum werden zur Erforschung und auch zur, letzten Endes zum Monitoring, zur Überwachung von Extremismus, von Hate Speech, von, aber auch einfach Radikalisierungstendenzen, sowohl in sozialen Medien, in öffentlichen Diskursen, aber auch ganz stark mit Blick auf die Politik. Das soll dort auch KI-basiert studiert werden. Und dann geht es aber ganz praktisch darum, Erfahrung zu ermöglichen. Also nicht, er sagt ganz klar, es sollen dort nicht einfach so ein paar verstaubte Forscher in verstaubten Büros sitzen, sondern es geht darum, die Polizei, Lehrerinnen und Lehrer in Schulen, Lokalpolitiker, auch uns, die Medien, Journalistinnen und Journalisten, darauf vorzubereiten. Jacek Poduski sagte, das fand ich eigentlich so ganz treffend am Ende, sagte, es geht darum, nicht mehr immer nur zu reagieren und sich so ein bisschen schockiert zu fragen, wie konnte es so weit kommen? Sondern ins Agieren zu kommen, nach vorne zu schauen und mitzukriegen, so in diesen Strukturen entsteht Hass und wenn wir das nicht wollen, dass eine Gesellschaft immer weiter polarisiert wird, müssen wir Antworten darauf finden. Jetzt ist das Ganze überhaupt in Bewegung gekommen, weil das Counter-Extremism Project eingestiegen ist und das ist eine an sich global agierende, aber wenn man sich die Strukturen anguckt, doch vor allem US-basierte NGO, ziemlich prominent besetzt. Mit unter anderem Mark Wallace heißt der, ist der frühere US-Botschafter bei den Vereinten Nationen. Und die haben Geld. Mhm. Und die sind jetzt in dieses Projekt eingestiegen, haben dieses Haus kaufen können. Damit war schon mal das erste Ziel erreicht, weil sich auch durchaus immer wieder rechtsextremistische Gruppierungen darum bemüht haben. In diesem Fall ist es jetzt so, dass diese NGO einerseits Geld hat, aber vor allem Kontakte. Das führt dazu, dass kein geringerer als Daniel Liebeskind, ein, was ich gar nicht wusste, in Polen geborener, in Łódź geborener Architekt, der ja unter anderem das Jüdische Museum in Berlin geplant hat, also wirklich so ein der Star-Architekt, der steigt da jetzt ein. Und weil dieses Haus von Höss selbst natürlich zu klein ist, um diese Forschungsräume, Seminarräume, Begegnungszentrum und so weiter, um das alles zu beherbergen, wird das eher tatsächlich so, dass das Begegnungszentrum und das eigentliche Zentrum kommt dann aber in ein neues Gebäude in diesen Garten, was Daniel Liebeskind plant. Sparks of Hope heißt das, alles noch so halb unter Verschluss.
Wir können da schon mal hier.
Wir reden da schon mal ein bisschen drüber. Ich durfte da die ersten Pläne sehen und das
exklusiv.
Sieht aber wirklich aus, als würden quasi wie so eine Funken oder so eine Flamme aus diesem Haus.
8.43 Uhr, RBB 24, Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Hohenschönhausen und Dreieck Barnim liegen Reifenteile auf der Fahrbahn.
Sieht wirklich aus, als würden quasi wie so eine Funken oder so eine Flamme aus diesem Haus, aus dem alten Haus quasi geschlagen werden für was Neues, dass was Neues entsteht. Also es ist alles noch ganz am Anfang, es ist alles auch noch nicht offen für die Öffentlichkeit. Dieses Haus ist ganz leer und roh noch. Aber also wenn das klappt, dann entsteht hier was richtig Aufregendes.
Eine ganz andere Art von Vorbereitung, über die sprechen wir jetzt. Auch nicht zum ersten Mal. Es geht um die Vorbereitung auf einen Krieg in Polen.
Es lässt uns nicht los. Wir würden gerne, aber es geht nicht weg. Das
genau. Wir haben uns heute aber nochmal Unterstützung, Verstärkung sozusagen geholt ins Studio. Und zwar Pauline Pieper,
Hallo.
Hi. Pauline ist zurzeit bei uns Volontärin im Studio. Also eigentlich schon fast fertig, bist schon fast fertig mit deiner journalistischen Ausbildung, ne? An der genau. Electronic Media School in Potsdam.
Genau, Ende Mai bin ich fertig.
Ende Mai. Und die letzte Station, die hat sie jetzt bei uns in Warschau gemacht und hat sich hier natürlich, so wie wir auch, sehr viel mit dem Thema Militär, Aufrüstung und so weiter beschäftigt. Und deswegen bist du jetzt genau die richtige Gesprächspartnerin für uns.
Wir sagen ja immer so, ja, seit Jahren rüstet das polnische Militär auf. Und zwar massiv. Und dann schauen wir ja immer eher in die Gegenwart und in die Zukunft, weil hier spielt gerade die Musik. Aber Pauline hat angefangen, sich das mal im Rückspiegel anzuschauen und hat sich in die ganzen Details reingefressen. Wann ging das eigentlich los? Also haben die Polen, hat das polnische Militär quasi direkt 1989/90 mit der Wende angefangen und gesagt, bloß weg aus dem russischen Einflussbereich und jetzt alles Geld in Panzer? Oder 99 bei der NATO-Beitritt, ging das da los? Konntest du das finden?
Ich hätte das eigentlich auch erwartet, dass es mit dem NATO-Beitritt direkt losgeht und war dann ganz überrascht, dass eigentlich erstmal das Gegenteil passiert ist und die polnische Armee sehr geschrumpft ist. Also in den ersten 10 Jahren der NATO-Mitgliedschaft hat sich die Zahl der Soldaten halbiert. Also von ungefähr 200.000 auf 100.000. Und das lag eben daran, dass die polnische Armee erstmal an diese NATO-Standards sich anpassen musste. Also das hieß, die Armee musste modernisiert werden und professionalisiert werden. Und man wollte halt weg von so einer großen Armee, die auch aus vielen Wehrpflichtigen besteht und eher spezialisierte Berufssoldaten haben, die dann eben auch für so Auslandseinsätze der NATO geeignet waren. Und das hat sich dann auch darin gezeigt, dass Polen genauso wie Deutschland die Wehrpflicht ausgesetzt hat 2010 und man so ein bisschen weggekommen ist von diesem Fokus auf so eine konventionelle Verteidigung. Das heißt zwar nicht, dass man in der Zeit Russland nicht als Gefahr gesehen hätte, aber es ist tatsächlich so, dass die polnische Regierung so bis 2014 eigentlich es für sehr unwahrscheinlich gehalten hat, dass es wirklich zu einem Konflikt in Europa kommen könnte.
Also eigentlich war die polnische Regierung oder Polen da eigentlich auf der gleichen Welle wie jetzt, was sie immer den westeuropäischen Staaten vorwirft, ne?
Ja, und das hat sich dann eben geändert 2014 mit der Annexion der Krim. Dann hat man eigentlich die Strategie wieder so ein bisschen geändert und hat seitdem angefangen, wieder eine konventionellere Verteidigungsarmee aufzubauen. Und genau, ab 2015 war dann die Peace an der Regierung und dann haben die angefangen, sehr viel mehr Geld in die Verteidigung zu stecken. 2015 wurde dann auch schon das erste Mal die 2%-Marke geknackt. Also 2% des Bruttoinlandsprodukts wurden für die Verteidigung ausgegeben.
Aber das klingt jetzt so, ne, dass sich da eigentlich seit dem Regierungswechsel von der Peace zu Donald Tusk eigentlich nichts geändert hat.
Genau, also das hat mich auch überrascht, weil die neue Tusk-Regierung ja eigentlich in vielerlei Hinsicht auch so eine Art Kurswechsel gemacht hat gegenüber der alten Peace-Regierung. Aber bei dem Thema scheint wirklich Einigkeit zu bestehen. Also was die Militärausgaben angeht, auch was die massive Aufrüstung angeht, also auch die Vergrößerung der Truppen, da hat die Regierung den Trend einfach fortgesetzt. Also Tusk hat ja jetzt angekündigt, dass die Armee sogar inklusive Reserve auf 500.000 Soldaten kommen soll. Wobei es natürlich so von der Außenpolitik schon einen Unterschied gibt, dass diese Tusk-Regierung natürlich mehr auf die EU zum Beispiel setzt, als es die Peace-Regierung jetzt getan hat.
Wir als mittelalte Menschen betrachten dich ja als junge Person und haben dich unter anderem gebeten, mit anderen jungen Menschen hier in Warschau zu sprechen, weil auch hier gab es oder gibt es so eine latente Diskussion darüber, ob der Wehrdienst nicht doch wieder eingeführt werden soll. Es gibt dieses große Freiwilligenprogramm. Donald Tusk hat gesagt, alle jungen Männer in Polen sollen eigentlich eine militärische Ausbildung bekommen. Und jetzt bist du losgegangen und hast dich auch einfach mal mit Leuten unterhalten in deinem Alter.
Sagen wir mal Mitte, Ende 20.
Wie hast du denn die Stimmung wahrgenommen? Also sind denn alle davon so überzeugt, dass das so eine gute Idee ist?
Also ich würde sagen, die meisten finden schon, dass es eine gute Idee ist. Weil was hier einfach eigentlich alle teilen, ist eben dieses Bedrohungsgefühl. Also dass man wirklich sich von Russland bedroht fühlt und dass die Verteidigung oder dass das Militär wichtig ist. Und das ist auch eben das, was mir hier so aufgefallen ist, was anders ist als in Deutschland, dass man halt einen anderen Blick auf das Militär hat. Also es ist jetzt nicht so, dass alle irgendwie total scharf darauf sind, Soldaten zu werden. Aber gerade was auch so diese freiwilligen Kurse und diese Angebote angeht, habe ich hier schon eine größere Bereitschaft gemerkt, als ich so in Deutschland wahrnehme. Und was aber zum Beispiel auch halt anders ist, ist, dass es hier ja tatsächlich noch diese Musterung gibt. Also das war mir vorher auch gar nicht so klar, bevor ich hergekommen bin, dass halt alle jungen Männer zumindest sich einmal beim Militär vorstellen müssen. Und daraus ergibt sich dann zwar nicht, dass man Wehrpflicht machen muss, aber man geht da einmal hin und da wird einmal überprüft, ob man tauglich ist oder nicht.
Aber hast du auch Leute getroffen, die gesagt haben, ey, also wenn hier wirklich was losgeht, dann bin ich der Erste, der weg ist?
Ja, auf jeden Fall. Also das haben schon viele gesagt. Einer hat dann sowas gesagt wie, ja, also mein Papa hat schon gesagt, der bringt mich dann ins Ausland.
Ja, das ist ja auch gar nicht so selten. Also es gab ja auch eine ganz aktuelle Umfrage, aus der auch hervorgeht, dass, glaube ich, nur, was waren das, 17% der Polinnen und Polen dann wirklich im Kriegsfall tatsächlich kämpfen würden.
Ja, ich habe halt den Eindruck, dass die Leute überzeugt sind, dass man Stärke demonstrieren muss, also dass das Militär gut dastehen muss, damit es halt nicht zu einem Angriff kommt. Aber das natürlich, wenn man sich dann vorstellt, okay, aber wenn es jetzt wirklich passieren sollte, dass Russland Polen angreift, dann würden die Leute auch sagen, na, dann fliehe ich eher, als dass ich hier quasi sterbe.
Wir wissen es ja, dass auch ganz viele unserer Freunde, Bekannten, Familie in Deutschland da ganz anders drauf sehen und die Gefahr eher niedriger einschätzen als die Menschen hier in Polen. Wie ist das jetzt für dich nach 2 Monaten hier vor Ort?
Also das hat tatsächlich bei mir eine große Veränderung bewirkt, merke ich. Und zwar genau dieses Bedrohungsgefühl. Also dieses Gefühl, dass wirklich die Gefahr besteht, dass Russland uns, sage ich jetzt mal, angreifen könnte, das hatte ich vorher nicht so. Also die Ukraine erschien mir sehr weit weg. Und jetzt merke ich aber, ich bin hier in Polen, die Ukraine ist viel näher, aber auch Deutschland ist total nah. Und hier fühlt sich diese Bedrohung so viel größer an. Und ich glaube, das ist irgendwie so dieses Gefühl, das werde ich jetzt auch wieder mit zurück nach Berlin nehmen.
Okay, also die polnische Armee rüstet auf. Das hat sich nicht geändert mit dem Regierungswechsel. Das Bedrohungsszenario ist dasselbe. Es wird vielleicht sogar noch ernster genommen. Und wie das praktisch aussieht, hast du ja jetzt gesehen an der Ostgrenze.
Ostgrenze, muss man sagen, darunter versteht man ja hier in Polen nicht nur die Grenze tatsächlich im Osten, also zu Belarus, sondern auch die Grenze nach Russland, also zu Kaliningrad, zu der russischen Exklave, die ja eher so im Nordosten ist. Wir waren an der Grenze zu Kaliningrad, was gleichzeitig aber auch, das ist ein Dreiländereck, die Grenze zu Litauen ist.
Also es lohnt sich jetzt mal parallel Google Maps aufzumachen.
Genau.
Und sich das anzuschauen. Weil genau. Da seht ihr diese Suwałki-Lücke.
Lücke insofern, weil das tatsächlich ein ganz neuralgischer Punkt für die NATO ist. Sollte Russland auf die Idee kommen, das Baltikum einnehmen zu wollen, müssen die eigentlich nur von rechts und links ihre Truppen zusammenziehen in diese Lücke rein und hätten damit das Baltikum abgeschnitten.
Und Lücke, weil es tatsächlich in militärischen Größenordnung ganz klein ist, ne? Es sind nur 70 Kilometer, ja, glaube ich.
Knapp 70 Kilometer sind es, genau. Das polnische Militär baut jetzt also auf dieser gesamten Länge eine Verteidigungsanlage, also die Länge der Grenze zu Kaliningrad, das sind gut 200 Kilometer und an der Grenze zu Belarus, das sind tatsächlich fast 420 Kilometer. Also es ist schon eine enorme Strecke. Wie gefährlich diese Lücke ist, das ist ja was wir öfter mal gelesen haben. Wir haben aber dazu jetzt auch mal mit jemandem gesprochen, der tatsächlich Ahnung von der Materie hat, und zwar mit General Leon Komornicki. Der war von 1992 bis 97 stellvertretender Generalstabschef des polnischen Heeres. Und der hat gesagt, dass diese Lücke, die ist einfach für die russischen Generäle unfassbar reizend. Die reizt Russland, so hat er das beschrieben. Ja, also das, er sagt so, den russischen Generälen, den raucht der Kopf, die winden sich da jeden Tag und können gar nicht mehr schlafen, weil sie da eigentlich rein müssen. Das ist für sie eigentlich so ein Ding, vor allen Dingen, solange Europa noch so schwach ist, wie es momentan ist, eigentlich müsste man da jetzt sofort rein. Und de facto gibt es ja im September wieder diese große Übung.
Sappert,
wie auch schon vor 3 Jahren. Da war es das letzte Mal und das war genau die Übung, aus der dann der Überfall auf die Ukraine resultierte.
Ich wollte gerade sagen, wir erinnern uns an die letzte große russische Militärübung, wo es hieß, nee, die stehen nur zum Üben hier an der Grenze. Ups.
Und was hat dieser General gesagt, für wie wahrscheinlich er das hält, dass wirklich jetzt so ein Angriff passiert?
Er hält es tatsächlich für sehr wahrscheinlich, also gerade für diese Schließung der Lücke, der Suwałki-Lücke. Die wollen das eigentlich auch gerne noch machen, bevor es zu einem Friedensschluss in der Ukraine kommt, weil sie eben jetzt gerade alle Kräfte in Bewegung haben. Und wenn die einmal stillstehen, dann dauert es wieder und dann ist es wieder anstrengender, die wieder ins Rollen zu lassen.
Das sagt er. Wir sind ja bisher von 5 bis 8 Jahren ausgegangen. Das klingt ja jetzt eher wie so 5 bis 8 Tage.
Er rechnet tatsächlich damit, dass es dass in diesem, dass die nächste Möglichkeit ist, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist. Das ist diese Übung, diese Sabbat-Übung im September. Die russische Walze wird nicht anhalten, deswegen drängen die Amerikaner zum Frieden. Und die einzige Möglichkeit ist, den Frieden in der Ukraine zu schließen, denn sonst hört es nicht auf. Und wohin rollt die Walze weiter? Zuerst in die baltischen Staaten. Und das ist ein Problem. Denn das Baltikum wird sich nicht erfolgreich wehren können. Sie können sich mit Beton absperren, alles Mögliche machen, aber es wird nichts helfen. Sie haben kein Potenzial. Die Frage ist, ob die NATO dann mit Hilfe kommen wird, ob Artikel 5 funktionieren wird. Meiner Meinung nach wird es nicht funktionieren, weil die Vereinigten Staaten nicht an einem Krieg mit Russland interessiert sind.
Das ist schon ziemlich pessimistisch.
Total.
Aber das heißt, er geht im Grunde auch davon aus, so verstehe ich das zumindest, dass Putin letzten Endes oder die Leute im Kreml daran interessiert sind, diese Artikel 5 Beistandsverpflichtung der NATO zu testen.
Ja.
Und dass sie das jetzt im Baltikum tun könnten, aber eigentlich gar nicht unbedingt, um das Baltikum einzunehmen, sondern um zu gucken, ob die NATO reagiert.
Genau.
Ja.
Ja.
Also das verstärkt für mich auf jeden Fall noch weiter mein Gefühl, was ich eh schon habe.
Aber er ist eben nicht der Einzige hier in Polen, der das so sieht, der diese Gefahr so groß macht. Und das ist ja der Grund, warum dieses Ostschild überhaupt im letzten Jahr angefangen wurde zu bauen. Nur es wird halt einfach eine Weile dauern. Also es ist ja angelegt von bis 2028, dann soll es erst fertig sein. Also die Frage ist, was hilft das überhaupt in dieser Ecke? Wir sind ein Stückchen weiter westlich gefahren. Da ist das Schild schon fast fertig, bis auf die Antipersonenminen. Über die haben wir letztes Mal auch gesprochen.
Ottawa-Abkommen, wo Polen jetzt ausgestiegen ist.
Genau.
Und was genau heißt es dann, wenn es fertig ist? Also worin besteht denn dieser Ostschild dann?
Das ist letztendlich eine große Verteidigungsanlage, was die hauptsächlich dafür da ist, eigentlich Bodentruppen und Panzer abzuwehren. Wir haben uns dazu mit vor Ort mit Kapitän Barbara Jaschwinska verabredet. Die ist von der polnischen Armee und die ist mit uns jedenfalls da mal durchgelaufen. Dieser Ostschild verlangsamt die Aktion des Gegners. Daher können wir hier als erste Barriere einen Panzerabwehrgraben sehen. Der hat die richtige Tiefe und die richtige Breite. Außerdem gibt es einen riesigen Hügel, der dem Gegner die Mobilität erschwert. Selbst ein rasendes Fahrzeug hat es schwer, diesen Hang zu erklimmen. Wahrscheinlich muss der Gegner, um auf unsere Seite zu gelangen, erst einmal Erkundungstruppen schicken, um zu sehen, um welchen Schutzwall es überhaupt sich handelt. Ein weiteres Element sind Betonigel. Dabei handelt es sich um drei Reihen von Betonigeln, die durch ein Stahlseil miteinander verbunden sind. Und sie hat gesagt, sie kann auch nicht sagen, wann die Bauarbeiten weitergehen, an welcher Stelle die weitergehen. Das ist alles von oben gesteuert und sie warten immer nur auf Befehle. Also sie war da nicht so richtig auskunftsfähig eigentlich.
Aber gut, ich meine, die Bauarbeiten laufen seit letztem Jahr, glaube ich.
Mhm.
2 Kilometer. Noch klingt das ja so, als hätten eventuelle Angreifer noch relativ lange Zeit, einfach drumherum zu fahren.
Der General Komornitski sagte ja, er rechnet sowieso nicht mit einem Angriff vom Boden, sondern er rechnet, wenn, dann mit einem Luftangriff. Und man könnte auch gerade in der Suwałki-Lücke von Russland, also von Kaliningrad beziehungsweise von Belarus, diese Lücke einfach nur beschießen. Die müssen eigentlich gar keine Bodentruppen da reinschicken. Er war jetzt nicht so überzeugt von diesem ganzen Projekt.
Müssen wir jetzt davon ausgehen, dass da jetzt sehr bald, sehr konkret auf polnischem Boden gekämpft wird? Wie hat sich das für dich angefühlt?
Ich hatte jetzt eher den Eindruck, dass es tatsächlich fürs Baltikum sehr brenzlig ist. Dass konkret Polen angegriffen wird, das, so habe ich den General verstanden, sieht er jetzt nicht, weil Russland da doch erstmal andere Interessen hat. Er sprach von Moldawien zum Beispiel oder eben vom Baltikum. Aber es ist ja eigentlich letztendlich egal, ob es jetzt das Baltikum trifft oder Polen. Denn es kommt ja, die entscheidende Frage ist, greift Artikel 5 oder nicht? Und ist Europa dann darauf vorbereitet?
Und das ist ja jetzt auch genau der Gedanke, den ich hier in Warschau immer wieder gehört habe, dass es eben so wichtig ist, dass Europa jetzt in der wenigen Zeit, die noch verbleibt, die Verteidigung so gut aufstellt, dass Europa dann verteidigungsfähig ist, auch ohne die Unterstützung der USA.
Die Suwałki-Lücke im Norden Polens. Sie könnte also ein Testfall für Artikel 5 der NATO-Verträge werden. Uns bekommt ihr in 2 Wochen wie immer in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen wieder. Macht's gut. Do usłyszenia.
Tschüss, Sikorski.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Bronco und Karlau liegen Gegenstände. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Birkenwerder und Kreuz Oranienburg ist die rechte Spur wegen Aufräumarbeiten gesperrt. Vorsicht im weiteren Verlauf Richtung Dreikafeland in Höhe Oberkrämer befindet sich eine Ölspur. Stadtverkehr Berlin A100 in Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über Messedamm umfahren. Mitte die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackeschem Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. Vorsicht auf der A113 Richtung Dresden zwischen Waltersdorfer Dreieck und Schönefelder Kreuz liegt ein totes Reh auf der linken Spur. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Jonas Ziegler. Der designierte Bundeskanzler Merz zweifelt an der Umsetzbarkeit von zentralen Projekten der neuen Koalition. Es geht um den Mindestlohn und Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen. Bei beiden gäbe es einen Dissens, sagte Merz. Verena Hartges.
In der Bild am Sonntag widersprach der CDU-Vorsitzende Äußerungen von SPD-Chef Klingbeil, wonach der Mindestlohn im kommenden Jahr auf 15 Euro steigen wird. Merz verwies darauf, dass über den Mindestlohn allein die zuständige Kommission entscheidet. Auch Steuersenkungen für kleinere und mittlere Einkommen kann es aus seiner Sicht nur geben, wenn es die Haushaltslage zulässt. Die Abstimmung der SPD-Mitglieder beginnt am Dienstag. Das Ergebnis soll am 30. April bekannt gegeben werden. Für die CDU soll deren Bundesausschuss den Koalitionsvertrag billigen.
Die Krankenkasse DAK Gesundheit warnt nach der Vorstellung des Koalitionsvertrags von Union und SPD vor steigenden Beiträgen. Wenn bei der Finanzierung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung nicht nachgelegt werde, sei ein Beitragstsunami vorprogrammiert, sagte der DAK-Vorstandschef und ehemalige Gesundheitspolitiker Storm der Augsburger Allgemeinen. Er sprach von einer Zumutung für die Versicherten. Computer, Handys und Halbleiter werden von den stark erhöhten US-Zöllen ausgenommen. Das hat die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde mitgeteilt. Aus New York Giselle Ukar.
Damit macht die US-Regierung einen weiteren Rückzieher in ihrer Handelspolitik und entlastet so vor allem Verbraucher, denn die hätten durch die extrem hohen Zölle deutlich mehr für neue elektronische Geräte zahlen müssen. Experten hatten angedeutet, dass sich der Preis für ein neues iPhone in den USA möglicherweise verdreifacht hätte, denn etwa 80% der iPhones für den US-Markt werden in China hergestellt.
Myanmar ist wieder von einem starken Erdbeben getroffen worden. Nach Angaben des Europäischen Forschungszentrums EMSC hatte es eine Stärke von 5,6. Über Folgen ist noch nichts bekannt. Erst vor 2 Wochen hatte ein Beben der Stärke 7,7 Myanmar und seine Nachbarn erschüttert. Die Militärjunta spricht von 3.600 Toten. Experten gehen von einer deutlich höheren Opferzahl in dem Bürgerkriegsland aus. In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin in Leverkusen unentschieden gespielt, 0:0. Die weiteren Ergebnisse: Bayern München, Dortmund 2:2, Hoffenheim Mainz 2:0, München